Etwas zähes Judentum ist noch in mir. Kafka und das Judentum. Lesung von Charlotte Eigner im Jüdischen Museum in Eisenstadt am 1. September 2019 im Rahmen der Franz-Kafka-Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, im Judentum einen der bestimmenden Bezugspunkte in Kafkas Schreiben und auch seinem Leben zu sehen. Die heutige Lesung versucht, sowohl den biografischen wie auch den literarischen Zeugnissen von Kafkas vielschichtigem Verhältnis zum Judentum nachzugehen. Für Walter Benjamin waren die jüdisch-kabbalistische Tradition einerseits, die Erfahrung des entfremdeten modernen Großstadtmenschen andererseits, jene beiden weit auseinanderliegenden Brennpunkte, um die Kafkas Schreiben sich bewegt. Doch war jenes zähe Judentum, das er selbst noch in sich spürte, ein vielfach gebrochenes. Denn schon für die Vätergeneration, Angehörige des zu Wohlstand gelangten deutschsprachigen Prager Bürgertums, war die jüdische Religion und Tradition zu einem äußerlichen Festhalten an sinnentleerten, mitunter bis zur Lächerlichkeit verkommenen Gebräuchen geworden. Kafkas persönliches Ringen um ein erneuertes, authentisches Verhältnis zum Judentum äußert sich in vielen biografischen Details. Wie etwa seinem wachen Interesse an der zionistischen Bewegung oder seiner Faszination gegenüber einem authentischen Ostjudentum, das die Begegnung mit der jiddischen Theatergruppe Yitzhak Löwis auslöste, später auch die Begegnung mit Dora Diamant. Kafka lernt Hebräisch, wie seine erhaltenen Übungshefte beweisen, und er träumt schon 1912 in seiner ersten Begegnung mit Felice Bauer von einer Palästina-Reise. Noch in seinen letzten Lebensmonaten entsteht die freilich unrealistische Idee einer Emigration nach Palästina zusammen mit Dora Diamant, um dort ein Café zu eröffnen. In Berlin 1923 besucht Kafka begeistert die Hochschule des Judentums und er liest viele Jahre die jüdische Zeitschrift Selbstwehr und publiziert selbst in der Zeitschrift Der Jude. Viel schwieriger ist es, den Einfluss des Judentums auf Kafkas literarisches Schaffen zu bestimmen, wo das Thema kaum explizit auftaucht und doch in so vielen Texten gegenwärtig zu sein scheint. Max Brod's zunächst dominierende Kafka-Interpretation hat seine großen Romane und Erzählungen von Anfang an in einer jüdisch-religiösen Tradition verortet und versucht, Kafka als jüdischen Religionserneuerer zu lesen. Zwar finden sich an der Oberfläche in Kafkas literarischen Texten nur ganz wenige direkte inhaltliche Bezüge zum Judentum, in ihrer charakteristischen Form verdanken sie der kabbalistischen Tradition jedoch sehr viel. Vor allem ist es der durchgehend gleichnishafte Charakter seiner Texte. Karl Erich Krötzinger hat in seiner großen Studie »Kafka und die Kabbala – Das Jüdische im Werk und Denken« auf die deutlichen Parallelen von Kafkas Texten zur chassidischen bzw. kabbalistischen Tradition hingewiesen. Krötzinger zeigt die oft erstaunlichen Parallelen zwischen Motiven, Themen und Figuren populärer chassidischer Texte und Kafkas Werk. Biografische Begegnungen in Kafkas Leben, wie die Begegnung mit Georg Langer oder der ostjüdischen Theatergruppe Yitzhak Löwis, kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Dem Judaisten Krötzinger geht es dabei, wie er in seinem Vorwort schreibt, weniger um eine konkrete Textinterpretation als darum, Zitat, dem Leser erst einmal die Augen zu öffnen für das, was unter der Oberfläche von Kafkas Texten an Jüdischem verborgen liegt. Der bekannte jüdische Gelehrte Gershom Scholem bemerkt einmal gegenüber Walter Benjamin, Zitat, um heute die Kabbala zu verstehen, muss man zuerst Kafka lesen. Vor allem den Prozess. Walter Benjamin sah in Kafkas Werk eine in sich selbst kreisende Agada, der aber die Halacha, also die Lehre, das Gesetz, abhanden gekommen ist. Wofür stehen Kafkas Gleichnisse? Im Oktavheft H findet sich der Passus, Zitat, Ich bin nicht von der allerdings schon schwer sinkenden Hand des Christentums ins Leben geführt worden wie Kierkegaard und habe nicht den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetsmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder Anfang.
Tagebuch, 16. Januar 1922. Diese ganze Literatur ist Ansturm gegen die Grenze. Und sie hätte sich, wenn nicht der Zionismus dazwischen gekommen wäre, leicht zu einer neuen Geheimlehre, einer Kabbalah, entwickeln können. Ansätze dazu bestehen. Allerdings ein wie unbegreifliches Genie wird hier verlangt, das neu seine Wurzeln in die alten Jahrhunderte treibt oder die alten Jahrhunderte neu erschafft und mit dem Allen sich nicht ausgibt, sondern jetzt erst sich auszugeben beginnt. Aus dem Brief an den Vater, November 1919. Ebenso wenig Rettung vor dir fand ich im Judentum. Hier wäre ja an sich Rettung denkbar gewesen, oder noch mehr. Es wäre denkbar gewesen, dass wir uns beide im Judentum gefunden hätten oder dass wir gar von dort einig ausgegangen wären. Aber was war das für Judentum, das ich von dir bekam? Ich habe im Laufe der Jahre etwa auf dreierlei Art mich dazu gestellt. Als Kind machte ich mir, in Übereinstimmung mit dir, Vorwürfe deshalb, weil ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. Ich glaubte nicht mir, sondern dir ein Unrecht damit zu tun, und Schuldbewusstsein, das ja immer bereit war, durchlief mich. Später, als junger Mensch, verstand ich nicht, wie du mit dem Nichts von Judentum, über das du verfügtest, mir Vorwürfe machen konntest, dass ich, schon aus Pietät, wie du dich ausdrücktest, nicht ein ähnliches Nichts auszuführen, mich anstrenge. Es war ja wirklich, soweit ich sehen konnte, ein Nichts, ein Spaß, nicht einmal ein Spaß. Du gingst an 4 Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich manchmal dadurch in Erstaunen, dass du mir im Gebetbuch die Stelle aufmischen konntest, die gerade rezitiert wurde. Im Übrigen durfte ich, wenn ich nur, das war die Hauptsache, im Tempel war, mich herumdrücken, wo ich wollte. Ich durchgähnte und durchduselte also dort die vielen Stunden. So gelangweilt habe ich mich später, glaube ich, nur noch in der Tanzstunde und suchte mich möglichst an den paar kleinen Abwechslungen zu freuen, die es dort gab. Etwa wenn die Bundeslade aufgemacht wurde, was mich immer an die Schießbuden erinnerte, wo auch, wenn man in ein Schwarzes traf, eine Kastentüre sich aufmachte, nur dass dort aber immer etwas Interessantes herauskam und hier nur immer wieder die alten Puppen ohne Köpfe. Übrigens habe ich dort auch viel Furcht gehabt, nicht nur wie selbstverständlich vor den vielen Leuten, mit denen man in nähere Berührung kam, sondern auch deshalb, weil du einmal nebenbei erwähntest, dass auch ich zur Tora aufgerufen werden könne. Davor zitterte ich jahrelang. Sonst aber wurde ich in meiner Langeweile nicht wesentlich gestört, höchstens durch die Bar Mitzwe, die aber nur lächerliches Auswendiglernen verlangte, also nur zu einer lächerlichen Prüfungsleistung führte. Und dann, was dich betrifft, durch kleine, wenig bedeutende Vorfälle, etwa wenn du zur Tora gerufen wurdest, und dieses für mein Gefühl ausschließlich gesellschaftliche Ereignis gut überstandest. Oder wenn du bei der Seelengedächtnisfeier im Tempel bliebst und ich weggeschickt wurde. Was mir durch lange Zeit, offenbar wegen des Weggeschicktwerdens und mangels jeder tieferen Teilnahme, lange das kaum bewusst werdende Gefühl hervorrief, dass es sich hier um etwas Unanständiges handle. So war es im Tempel. Zu Hause war es womöglich noch ärmlicher und beschränkte sich auf den ersten Sederabend, der immer mehr zu einer Komödie mit Lachkrämpfen wurde, allerdings unter dem Einfluss der größer werdenden Kinder. Warum musstest du dich diesem Einfluss fügen? Weil du ihn hervorgerufen hast. Das war also das Glaubensmaterial, das mir überliefert wurde. Dazu kam höchstens noch die ausgestreckte Hand, die auf die Söhne des Millionärs Fuchs hinwies, die an den hohen Feiertagen mit ihrem Vater im Tempel waren. Wie man mit diesem Material etwas Besseres tun könnte, als es möglichst schnell loszuwerden, verstand ich nicht. Gerade dieses Loswerden schien mir die pietätvollste Handlung zu sein. Noch später sah ich es aber doch wieder anders an und begriff, warum du glauben durftest, dass ich dich auch in dieser Hinsicht böswillig verrate. Du hattest aus der kleinen, ghettoartigen Dorfgemeinde wirklich noch etwas Judentum mitgebracht. Es war nicht viel und verlor sich noch ein wenig in der Stadt und beim Militär. Immerhin reichten noch die Eindrücke und Erinnerungen der Jugend knapp zu einer Art jüdischen Lebens aus. Besonders da du ja nicht viel derartige Hilfe brauchtest, sondern von einem sehr kräftigen Stamm warst und für deine Person von religiösen Bedenken, wenn sie nicht mit gesellschaftlichen Bedenken sich sehr mischten, kaum erschüttert werden konntest. Im Grunde bestand der dein Leben führende Glaube darin, dass du an die unbedingte Richtigkeit der Meinungen einer bestimmten jüdischen Gesellschaftsklasse glaubtest und eigentlich also, da diese Meinungen zu deinem Wesen gehörten, dir selbst glaubtest. Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiterüberliefert werden war es gegenüber dem Kind zu wenig. Es vertropfte zur Gänze, während du es weitergabst. Zum Teil waren es unüberlieferbare Jugendeindrücke, zum Teil dein gefürchtetes Wesen. Es war auch unmöglich, einem vor lauter Ängstlichkeit überscharf beobachtenden Kind begreiflich zu machen, dass die paar Nichtigkeiten, die du im Namen des Judentums mit einer ihrer Nichtigkeit entsprechenden Gleichgültigkeit ausführtest, einen höheren Sinn haben konnten. Für dich hatten sie Sinn, als kleine Andenken aus früheren Zeiten, und deshalb wolltest du sie mir vermitteln, konntest dies aber, da sie ja auch für dich keinen Selbstwert mehr hatten, nur durch Überredung oder Drohung tun. Das konnte einerseits nicht gelingen und musste andererseits dich, da du deine schwache Position hier gar nicht erkanntest, sehr zornig gegen mich wegen meiner scheinbaren Verstocktheit machen. Das Ganze ist ja keine vereinzelte Erscheinung. Ähnlich verhielt es sich bei einem großen Teil dieser jüdischen Übergangsgeneration, welche vom verhältnismäßig noch frommen Land in die Städte abwanderte. Das ergab sich von selbst. Nur fügte es eben unserem Verhältnis, das ja an Schärfen keinen Mangel hatte, noch eine genug schmerzliche hinzu. Dagegen sollst du zwar auch in diesem Punkt, ebenso wie ich, an deine Schuldlosigkeit glauben. Diese Schuldlosigkeit aber durch dein Wesen und durch die Zeitverhältnisse erklären, nicht aber bloß durch die äußeren Umstände, also nicht etwa sagen, du hättest zu viel andere Arbeit und Sorgen gehabt, als dass du dich auch noch mit solchen Dingen hättest abgeben können. Auf diese Weise pflegst du aus deiner zweifellosen Schuldlosigkeit einen ungerechten Vorwurf gegen andere zu drehen. Das ist dann überall und auch hier sehr leicht zu widerlegen. Es hätte sich doch nicht etwa um irgendeinen Unterricht gehandelt, den du deinen Kindern hättest geben sollen, sondern um ein beispielhaftes Leben. Wäre dein Judentum stärker gewesen, wäre auch dein Beispiel zwingender gewesen. Das ist ja selbstverständlich und wieder gar kein Vorwurf, sondern nur eine Abwehr deiner Vorwürfe. Eine gewisse nachträgliche Bestätigung dieser Auffassung von deinem Judentum bekam ich durch dein Verhalten in den letzten Jahren, als es dir schien, dass ich mich mit jüdischen Dingen mehr beschäftige. Da du von vornherein gegen jede meiner Beschäftigungen und besonders gegen die Art meiner Interessennahme eine Abneigung hast, so hattest du sie auch hier. Aber darüber hinaus hätte man doch erwarten können, dass du hier eine kleine Ausnahme machst. Es war doch Judentum von deinem Judentum, das sich hier regte, und damit also auch die Möglichkeit der Anknüpfung neuer Beziehungen zwischen uns. Ich leugne nicht, dass mir diese Dinge, wenn du für sie Interesse gezeigt hättest, gerade dadurch hätten verdächtig werden können. Es fällt mir ja nicht ein, behaupten zu wollen, dass ich in dieser Hinsicht irgendwie besser bin als du. Aber zu der Probe darauf kam es gar nicht. Durch meine Vermittlung wurde dir das Judentum abscheulich, jüdische Schriften unlesbar, sie ekelten dich an. Das konnte bedeuten, dass du darauf bestandest, nur gerade das Judentum, wie du es mir in meiner Kinderzeit gezeigt hattest, sei das einzig Richtige. Darüber hinaus gebe es nichts. Aber dass du darauf bestehen solltest, war doch kaum denkbar. Dann aber konnte der Ekel, abgesehen davon, dass es sich zunächst nicht gegen das Judentum, sondern gegen meine Person richtete, nur bedeuten, dass du unbewusst die Schwäche deines Judentums und meiner jüdischen Erziehung anerkanntest, auf keine Weise daran erinnert werden wolltest und auf alle Erinnerungen mit offenem Hasse antwortetest. Übrigens war deine negative Hochschätzung meines neuen Judentums sehr übertrieben. Erstens trug es ja deinen Fluch in sich und zweitens war für seine Entwicklung das grundsätzliche Verhältnis zu den Mitmenschen entscheidend, in meinem Fall also tödlich. Aus den Tagebüchern. 1. Oktober 1911. Altneusynagoge gestern. Kol Nidre. Gedämpftes Börsengemurmel. Im Vorraum Büchse mit der Aufschrift: Milde Gaben im Stillen besänftigen den Unwillen. Kirchenmäßiges Innere. Drei fromme, offenbar östliche Juden in Socken. Über das Gebetbuch gebeugt, den Gebetmantel über den Kopf gezogen, möglichst klein geworden. Zwei weinen, nur vom Feiertag gerührt. Einer hat vielleicht nur wehe Augen, an die er das noch gefaltete Sacktuch flüchtig legt, um das Gesicht gleich wieder nahe an den Text zu halten. Nicht eigentlich oder hauptsächlich wird das Wort gesungen, aber hinter dem Wort her werden Arabesken gezogen aus dem haardünn weitergesponnenen Wort. Der kleine Junge, der ohne die geringste Vorstellung des Ganzen und ohne Orientierungsmöglichkeit den Lärm in den Ohren sich zwischen den gedrängten Leuten hinschiebt und geschoben wird. Der scheinbare Kommiss, der sich beim Beten rasch schüttelt, was nur als Versuch einer möglichst starken, wenn auch vielleicht unverständigen Betonung jedes Wortes zu verstehen ist, wobei die Stimme geschont wird, die überdies in dem Lärm eine klare, große Betonung nicht zustande brächte. Die Familie des Bordellbesitzers. In der Pinkas-Synagoge war ich unvergleichlich stärker vom Judentum hergenommen. November 1911. Die Mutter arbeitet den ganzen Tag, ist lustig und traurig, wie es kommt, ohne mit eigenen Zuständen im Geringsten in Anspruch zu nehmen. Ihre Stimme ist hell, zu laut für das gewöhnliche Sprechen, aber wohltätig, wenn man traurig ist und nach einiger Zeit plötzlich sie hört. Seit längerer Zeit klage ich schon, dass ich zwar immer krank bin, niemals aber eine besondere Krankheit habe, die mich zwingen würde, mich ins Bett zu legen. Dieser Wunsch geht sicher zum größten Teil darauf zurück, dass ich weiß, wie die Mutter trösten kann, wenn sie zum Beispiel aus dem beleuchteten Wohnzimmer in die Dämmerung des Krankenzimmers kommt oder am Abend, wenn der Tag einförmig in die Nacht überzugehen anfängt, aus dem Geschäft zurückkehrt und mit ihren Sorgen und raschen Anordnungen den schon so späten Tag noch einmal anfangen lässt und den Kranken aufmuntert, ihr dabei zu helfen. Das würde ich mir wieder wünschen, weil ich dann schwach wäre, daher von allem überzeugt, was die Mutter täte, und mit der deutlicheren Genussfähigkeit des Alters kindliche Freuden haben könnte. Gestern fiel mir ein, dass ich die Mutter nur deshalb nicht immer so geliebt habe, wie sie es verdiente und wie ich es könnte, weil mich die deutsche Sprache daran gehindert hat. Die jüdische Mutter ist keine Mutter. Die Mutterbezeichnung macht sie ein wenig komisch. Nicht sich selbst, weil wir in Deutschland sind. Wir geben einer jüdischen Frau den Namen deutsche Mutter, vergessen aber den Widerspruch, der desto schwerer sich ins Gefühl einsenkt. Mutter ist für den Juden besonders deutsch. Es enthält unbewusst neben dem christlichen Glanz auch christliche Kälte. Die mit Mutter benannte jüdische Frau wird daher nicht nur komisch, sondern auch fremd. Mama wäre ein besserer Name, wenn man nur hinter ihm nicht Mutter sich vorstellte. Ich glaube, dass nur noch Erinnerungen an das Ghetto die jüdische Familie erhalten, denn auch das Wort Vater meint bei weitem den jüdischen Vater nicht. November 24, 1911. Heute Vormittag Beschneidung meines Neffen. Ein kleiner, krummbeiniger Mann, Austerlitz, der schon 2800 Beschneidungen hinter sich hat, führte die Sache sehr geschickt aus. Es ist eine dadurch erschwerte Operation, dass der Junge statt auf dem Tisch auf dem Schoß seines Großvaters liegt und dass der Operateur, statt genau aufzupassen, Gebete murmeln muss. Zuerst wird der Junge durch Umbinden, das nur das Glied freilässt, unbeweglich gemacht. Dann wird durch Auflegen einer durchlochten Metallscheibe die Schnittfläche präzisiert. Dann erfolgt mit einem fast gewöhnlichen Messer, einer Art Fischmesser, der Schnitt. Jetzt sieht man Blut und rohes Fleisch. Der Mohel hantiert darin kurz mit seinen langnägeligen, zittrigen Fingern und zieht irgendwo gewonnene Haut wie einen Handschuhfinger über die Wunde. Gleich ist alles gut. Das Kind hat kaum geweint. Jetzt kommt nur noch ein kleines Gebet, währenddessen der Mohel Wein trinkt und mit seinen noch nicht ganz blutfreien Fingern etwas Wein an die Lippen des Kindes bringt. Die Anwesenden beten. Wie er nun gelangt ist in den Bund, so soll er gelangen zur Kenntnis der Tora, zum glücklichen Ehebund und zur Ausübung guter Werke. Als ich heute den Begleiter des Mohel zum Nachtisch beten hörte und die Anwesenden, abgesehen von den beiden Großvätern, die Zeit in vollständigem Unverständnis des Vorgebeteten mit Träumen oder Langeweile verbrachten, sah ich das in einem deutlichen, unabsehbaren Übergang begriffene westeuropäische Judentum vor mir, über das sich die zunächst Betroffenen keine Sorgen machen, sondern als richtige Übergangsmenschen das tragen, was ihnen auferlegt ist. Diese an ihrem letzten Ende angelangten religiösen Formen hatten schon in ihrer gegenwärtigen Übung einen so unbestrittenen, bloß historischen Charakter, dass nur das Verstreichen einer ganz kleinen Zeit innerhalb dieses Vormittags nötig schien, um die Anwesenden durch Mitteilungen über den veralteten früheren Gebrauch der Beschneidung und ihrer halbgesungenen Gebete historisch zu interessieren. November 12, 1911. Ich heiße hebräisch Angel, wie der Großvater meiner Mutter von der Mutterseite, der als ein sehr frommer und gelehrter Mann mit langem weißem Bart meiner Mutter erinnerlich ist, die 6 Jahre alt war, als er starb. Sie erinnert sich, wie sie die Zehen der Leiche festhalten und dabei Verzeihung möglicher dem Großvater gegenüber begangener Verfehlungen erbitten musste. Sie erinnert sich auch an die vielen, die Wände füllenden Bücher des Großvaters. Er badete jeden Tag im Fluss, auch im Winter. Dann hackte er sich zum Baden ein Loch ins Eis. Die Mutter meiner Mutter starb frühzeitig an Typhus. Von diesem Tode angefangen, wurde die Großmutter trübsinnig, weigerte sich zu essen, sprach mit niemandem. Einmal, ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter, ging sie spazieren und kehrte nicht mehr zurück. Ihre Leiche zog man aus der Elbe. Ein noch gelehrterer Mann als der Großvater war der Urgroßvater der Mutter. Bei Christen und Juden stand er in gleichem Ansehen. Bei einer Feuersbrunst geschah infolge seiner Frömmigkeit das Wunder, dass das Feuer sein Haus übersprang und verschonte, während die Häuser in der Runde verbrannten. Er hatte 4 Söhne. Einer trat zum Christentum über und wurde Arzt. Alle außer dem Großvater der Mutter starben bald. Dieser hatte einen Sohn, die Mutter kannte ihn als verrückten Onkel Nathan, und eine Tochter, eben die Mutter meiner Mutter. Januar 1912. Der geliebte Rabbi ist auf dem Totenbett. Die Beerdigung eines Leichentuchs in der Größe des Rabbi und andere mystische Mittel helfen nicht mehr. Die Gemeindeältesten gehen daher in der Nacht mit einer Liste von Haus zu Haus und sammeln Verzichterklärungen der Gemeindemitglieder auf Tage und Wochen ihres Lebens zugunsten des Rabbi ein. Deborah, la fille du Shamesh, gibt ihr ganzes Leben. Sie stirbt, der Rabbi wird gesund. In der Nacht, wenn er allein in der Synagoge studiert, hört er die Stimmen des ganzen unterdrückten Lebenslaufs Deborahs. Den Gesang bei ihrer Hochzeit, die Schreie des Kindbettes, die Wiegenlieder, die Stimme des Sohnes, der die Tora lernt, die Musik bei der Hochzeit der Tochter. Zugleich mit dem Ertönen der Klagelieder über ihre Leiche stirbt auch der Rabbi. Januar 1914. Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich ganz still, zufrieden damit, dass ich atmen kann, in einen Winkel stellen. März 1915. Ost- und Westjuden. Ein Abend. Die Verachtung der Ostjuden für die hiesigen Juden. Die Berechtigung dieser Verachtung. Wie die Ostjuden den Grund dieser Verachtung kennen, die Westjuden aber nicht. Zum Beispiel die grauenhafte, alle Lächerlichkeit übersteigende Auffassung, mit der die Mutter ihnen beizukommen sucht. Selbst Max, das ungenügende, schwächliche seiner Rede, Rock aufknöpfen, Rock zuknöpfen, und hier ist doch guter und bester Wille. Dagegen ein gewisser Wiesenfeld, zugeknöpft in ein elendes Röckchen, einen Kragen, der nicht mehr schmutziger werden kann, als Festkragen angezogen, schmettert ja und nein, ja und nein. Ein teuflisches, unangenehmes Lächeln um den Mund, Falten im jungen Gesicht, Bewegungen der Arme, wild und verlegen. Der Beste aber der Kleine, der ganz aus Schulung besteht, mit spitzer, keiner Steigerung fähiger Stimme, die eine Hand in der Hosentasche, mit der anderen gegen die Zuhörer bohrend, unaufhörlich fragt und gleich das zu Beweisende beweist. Stimme eines Kanarienvogels. Füllt mit dem Filigran der Rede bis zu Qual eingebrannte labyrinthartige Rinnen aus. Werfen des Kopfes. Ich wie aus Holz. Ein in die Mitte des Saales geschobener Kleiderhalter. Und doch Hoffnung. Aus den Briefen. An Max Brod, Marienbad, 18. Juli 1916. Lieber Max, danke für die Benachrichtigung. Sie traf mich an einem Kopfschmerzentag, wie ich ihn wenigstens hier gar nicht mehr erwartet hätte. Trotzdem lief ich gleich nach dem Essen hin. Ich werde das Ganze nur beschreiben. Mehr als das, was man sieht, kann ich nicht sagen. Man sieht aber nur allerkleinste Kleinigkeiten. Und das allerdings ist bezeichnend, meiner Meinung nach. Es spricht für Wahrhaftigkeit, auch gegenüber dem Blödesten. Mehr als Kleinigkeiten kann man mit bloßem Auge dort, wo Wahrheit ist, nicht sehen. Wir wollen, um uns vor dem Regen zu schützen, in den Flur des Hotels treten. Da springt Langer zurück und zur Seite. Der Rabbi kommt. Niemand darf sich vor ihm aufhalten. Vor ihm muss immer alles frei sein. Es ist nicht leicht, dies immer einzuhalten, da er sich oft überraschend wendet und es nicht leicht ist, im Gedränge schnell genug auszuweichen. Noch schlimmer soll es im Zimmer sein. Da ist das Gedränge so groß, dass es den Rabbi selbst in Gefahr bringt. Letzthin soll er geschrien haben, ihr seid Hasidim, ihr seid Mörder. Diese Sitte macht alles sehr feierlich. Der Rabbi trägt förmlich, ohne zu führen, denn rechts und links von ihm sind ja Leute, die Verantwortung für die Schritte aller. Und immer wieder ordnet sich die Gruppe neu, um ihm freie Blickrichtung zu geben. Er sieht aus wie der Sultan, den ich als Kind in einem Doré Münchhausen oft gesehen habe. Aber keine Maskerade, wirklich der Sultan. Und nicht nur Sultan, sondern auch Vater, Volksschullehrer, Gymnasialprofessor und so fort. Der Anblick seines Rückens, der Anblick der Hand, die auf der Hüfte liegt, der Anblick der Wendung dieses breiten Rückens, alles das gibt Vertrauen. Auch in den Augen der ganzen Gruppe ist dieses ruhige, glückliche Vertrauen, das ich gut ahne. Er ist mittelgroß und recht umfangreich, aber nicht schlecht beweglich. Langer weißer Bart, außergewöhnlich lange Schläfenlocken, die er auch an anderen liebt. Wer lange Locken hat, für den ist er schon gut gestimmt. Er lobt die Schönheit zweier Kinder, die der Vater an den Händen führt. Er kann aber mit der Schönheit nur die Locken meinen. Ein Auge ist blind und starr. Der Mund ist schief gezogen. Es sieht gleichzeitig ironisch und freundlich aus. Er trägt einen seidenen Kaftan, der vorn offen ist, einen starken Gurt um den Leib, eine hohe Pelzmütze, die ihn äußerlich am meisten hervorhebt, weiße Strümpfe und, wie Langer sagt, weiße Hosen. Vor dem Verlassen des Hauses vertauscht er den Silberstock mit dem Schirm. Es regnet immerfort gleichmäßig stark und hat bis jetzt 22:30 Uhr noch nicht aufgehört. Der Spaziergang beginnt jetzt. Es gehen etwa 10 Juden hinter und neben ihm. Einer trägt den Silberstock und den Sessel, auf den sich der Rabbi vielleicht wird setzen wollen. Einer trägt das Tuch, mit dem er den Stuhl abtrocknen wird. Einer trägt das Glas, aus dem der Rabbi trinken wird. Einer, Schlesinger, ein reicher Jude aus Pressburg, trägt eine Flasche mit dem Wasser der Rudolfsquelle. Er hat sie offenbar in einem Geschäft gekauft. Eine besondere Rolle spielen im Gefolge die 4 Gabim oder ähnlich. Es sind die Nächsten, Angestellte, Sekretäre. Der oberste der 4 ist, wie Langer behauptet, ein ganz besonderer Schuft. Sein großer Bauch, seine Selbstgefälligkeit, sein schiefer Blick scheinen dafür zu sprechen. Übrigens darf man ihm daraus keinen Vorwurf machen. Alle Gabim werden schlecht. Die dauernde Nähe des Rabbi kann man nicht ertragen, ohne Schaden zu nehmen. Es ist der Widerspruch zwischen der tieferen Bedeutung und der ununterbrochenen Alltäglichkeit, die ein gewöhnlicher Kopf nicht ertragen kann. Der Spaziergang geht sehr langsam vorwärts. Der Rabbi kommt zunächst schwer in Gang. Ein Bein, das rechte, versagt ihm ein wenig den Dienst. Auch muss er anfänglich husten. Achtungsvoll umsteht ihn das Gefolge. Nach einem Weilchen scheint es aber kein äußeres Hindernis zu geben. Wohl aber beginnen jetzt die Besichtigungen und bringen den Zug jeden Augenblick zum Stillstehen. Er besichtigt alles, besonders aber Bauten. Ganz verlorene Kleinigkeiten interessieren ihn. Er stellt Fragen, macht selbst auf manches aufmerksam. Das Kennzeichnende seines Verhaltens ist Bewunderung und Neugierde. Im Ganzen sind es die belanglosen Reden und Fragen umziehender Majestäten, vielleicht etwas kindlicher und freudiger. Jedenfalls drücken sie alles Denken der Begleitung widerspruchslos auf das gleiche Niveau nieder. Langer sucht oder ahnt in allem tiefen Sinn. Ich glaube, der tiefere Sinn ist der, dass ein solcher fehlt. Und das ist meiner Meinung nach wohl genügend. Es ist durchaus Gottesgnadentum, ohne die Lächerlichkeit, die es bei nicht genügendem Unterbau erhalten müsste. Das nächste Haus ist ein Zander-Institut. Es liegt hoch über der Straße auf einem Steindamm und hat einen durch ein Gitter eingefassten Vorgarten. Der Rabbi bemerkt einiges zum Bau, dann interessiert ihn der Garten. Er fragt, was das für ein Garten ist. Ähnlich wie etwa der Statthalter vor dem Kaiser in ähnlichem Fall sich benehmen würde, rast Schlesinger, hebräisch Sina genannt, die Treppe zum Garten hinauf, hält sich oben gar nicht auf, sondern rast sofort, alles in strömendem Regen, wieder herunter und meldet, was er natürlich schon gleich anfangs von unten erkannt hat, dass es nur ein Privatgarten ist, der zu dem Zander-Institut gehört. Der Rabbi wendet sich, nachdem er nochmals den Garten genau angeschaut hat, und wir kommen zum Neubad. Hinter dem Gebäude, wohin wir zuerst kommen, laufen in einer Vertiefung die Röhren für das Dampfbad. Der Rabbi beugt sich tief über das Geländer und kann sich an den Röhren nicht satt sehen. Es wird Meinung und Gegenmeinung über die Röhren ausgetauscht. Das Gebäude ist in einem gleichgültigen, unkenntlichen Mischstil aufgebaut. Die unterste Fensterreihe ist in laubenartige, aber vermauerte Bogen eingebaut, welche im Scheitel einen Tierkopf tragen. Alle Bogen und alle Tierköpfe sind gleich. Trotzdem bleibt der Rabbi fast vor jedem der 6 Bogen der Breitseite besonders stehen, besichtigt sie, vergleicht sie, beurteilt sie, und zwar von der Ferne und Nähe. Wir biegen um die Ecke und stehen jetzt an der Frontseite. Das Gebäude macht großen Eindruck auf ihn. Über dem Tor steht in goldenen Lettern Neubad. Er lässt sich die Inschrift vorlesen, fragt, warum es so heißt, ob es das einzige Bad ist, wie alt es ist und so weiter. Öfters sagt er mit dem besonderen ostjüdischen Staunen: ein schönes Gebäude. An Felice Bauer, 12. September 1916. Hätte ich zum Beispiel die Wahl zwischen dem Berliner Heim und einem anderen, in welchen die Pfleglinge, die Berliner Helfer, Liebste, selbst du unter ihnen und ich allerdings obenan, und die Helfer, einfache Ostjuden aus Kolomea oder Stanislau wären, ich würde mit riesigem Aufatmen, ohne mit den Augen zu zwinkern, dem letzteren Heim den unbedingten Vorzug geben. Nun glaube ich aber, diese Wahl besteht nicht. Niemand hat sie. Etwas, was dem Wert der Ostjuden ebenbürtig wäre, lässt sich in einem Heim nicht vermitteln. In diesem Punkt versagt in letzter Zeit sogar die blutsnahe Erziehung immer mehr. Es sind Dinge, die sich nicht vermitteln, aber vielleicht, das ist die Hoffnung, erwerben, verdienen lassen. Und diese Möglichkeit des Erwerbes haben, so stelle ich es mir vor, die Helfer im Heim. Sie werden wenig leisten, denn sie können wenig und sind wenig. Aber sie werden, wenn sie die Sache begreifen, alles leisten, was sie können. Und dass sie eben alles leisten mit aller Kraft der Seele, das ist wiederum viel. Nur das ist viel. Mit dem Zionismus hängt es, dies gilt aber nur für mich, muss natürlich gar nicht für dich gelten, nur in der Weise zusammen, dass die Arbeit im Heim von ihm eine junge, kräftige Methode, überhaupt junge Kraft erhält, das nationales Streben anfeuert, wo anderes vielleicht versagen würde, und dass die Berufung auf die alten, ungeheuren Zeiten erhoben wird, allerdings mit den Einschränkungen, ohne die der Zionismus nicht leben könnte. Wie du mit dem Zionismus zurechtkommst, das ist deine Sache. Jede Auseinandersetzung, Gleichgültigkeit wird also ausgeschlossen, zwischen dir und ihm wird mich freuen. Jetzt lässt sich darüber noch nicht sprechen. Solltest du aber Zionistin einmal dich fühlen? Einmal hat es dich ja schon angeflogen, es war aber nur Anflug, keine Auseinandersetzung. Und dann erkennen, dass ich kein Zionist bin, so würde es sich bei einer Prüfung wohl ergeben, dann fürchte ich mich nicht. Und auch du musst dich nicht fürchten. Zionismus ist nicht etwas, was Menschen trennt, die es gut meinen. An Felice Bauer, 16. September 1916. Es ist das Heim, das uns so nahe bringt. Vor den Fragen der Mädchen fürchte dich nicht. Oder vielmehr fürchte dich vor ihnen und halte diese Furcht als den wichtigsten Nutzen des Heims fest. Es ist ja nicht eigentlich das Fragen, vor dem du dich fürchtest. Es ist auch das Nichtfragen, das dich manchmal beengen wird. Und es ist nicht nur das Fragen dieser Mädchen, sondern auch jenes der drohenden oder segnenden, brauchbaren Menschen, von denen du lieb und ergeben schriebst. Im Übrigen wird es deine Sache sein, ihr Vertrauen zu dir auf anderes zu stellen als auf Religiöses. Und wo darin ein Gemeinsames nötig wird, den dunklen Komplex des allgemeinen Judentums, der so vielerlei Undurchdringliches enthält, wirken lassen. Dadurch soll natürlich nichts verwischt werden, wie man es zum Beispiel hier nicht ungerne macht. Das wäre durchaus Unrecht, glaube ich. Es fällt mir nicht ein, in den Tempel zu gehen. Der Tempel ist nicht etwas, an das man sich heranschleichen kann. Man kann es jetzt nicht, wie man es als Kind nicht konnte. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind in der fürchterlichen Langweiligkeit und Sinnlosigkeit der Tempelstunden förmlich ertrunken bin. Es waren Vorstudien, welche die Hölle für die Gestaltung des späteren Bürolebens machte. Diejenigen, welche sich nur infolge ihres Zionismus an den Tempel herandrängen, kommen mir vor wie Leute, die sich hinter der Bundeslade und durch sie den Eingang in den Tempel erzwingen wollen, statt ruhig durch den allgemeinen Menscheneingang zu gehen. Aber bei dir verhält es sich, soweit ich sehe, gar nicht so wie bei mir. Während ich den Kindern sagen müsste, dass ich infolge meiner Herkunft, Erziehung, Anlage, Umgebung nichts, was man aufzeigen könnte, mit ihrem Glauben gemeinsam habe, das Halten der Gebote ist nichts Äußeres, im Gegenteil der Kern des jüdischen Glaubens. Während ich also das ihnen irgendwie eingestehen müsste, und ich würde das offen tun, ohne Offenheit ist hier alles sinnlos, bist du vielleicht nicht ganz ohne aufzuzeigende Verbindung mit dem Glauben. Es sind freilich vielleicht nur halb vergessene Erinnerungen, begraben unter dem Lärm der Stadt, des Geschäftslebens, des Wustes aller in den vielen Jahren eindringenden Gespräche und Gedanken. Ich will nicht sagen, dass du noch bei der Tür stehst, aber vielleicht glänzt dir doch noch irgendwo in der Ferne die Klinke der Tür. Ich meine, vielleicht kannst du den Kindern auf ihre Frage wenigstens eine traurige Antwort geben. Ich könnte auch das nicht. Das aber wäre genug, um dir in jedem Fall Vertrauen zu gewinnen. Und wann beginnst du nun, liebe Lehrerin? An Max Brod, Zürau, 28. September 1917. Die chassidischen Geschichten im jüdischen Echo sind vielleicht nicht die besten. Aber alle diese Geschichten sind, ich verstehe es nicht, das einzige Jüdische, in welchem ich mich, unabhängig von meiner Verfassung, gleich und immer zu Hause fühle. In alles andere werde ich nur hineingeweht und ein anderer Luftzug bringt mich wieder fort. An Milena Jesenska, 30. Mai 1920. Dann das Judentum. Sie fragen mich, ob ich Jude bin. Vielleicht ist das nur ein Scherz. Vielleicht fragen Sie nur, ob ich zu jenem ängstlichen Judentum gehöre. Jedenfalls können Sie als Pragerin in dieser Hinsicht nicht so harmlos sein. Jedenfalls scheinen Sie keine Angst vor dem Judentum zu haben. Das ist auf das letzte oder vorletzte Judentum unserer Städte bezogen, etwas Heldenhaftes und alle Schmerzen weit weg. Wenn ein reines Mädchen zu ihren Verwandten sagt, lasst mich, und dorthin auszieht, dann ist es mehr als der Auszug der Jungfrau von Orléans aus ihrem Dorfe. Sie dürfen dann auch den Juden jene besondere Ängstlichkeit vorwerfen, trotzdem ein solcher allgemeiner Vorwurf mehr theoretische als praktische Menschenkenntnis enthält. Mehr theoretische, denn erstens trifft der Vorwurf nach ihrer früheren Beschreibung ihren Mann gar nicht. Zweitens trifft er nach meiner Erfahrung die meisten Juden nicht. Und drittens trifft er nur Vereinzelte, diese aber sehr stark, zum Beispiel mich. Das Merkwürdigste ist es ja, dass der Vorwurf allgemein nicht passt. Die unsichere Stellung der Juden, unsicher in sich, unsicher unter den Menschen, würde es über alles begreiflich machen, dass sie nur das zu besitzen glauben dürfen, was sie in der Hand oder zwischen den Zähnen halten, dass ferner nur handgreiflicher Besitz ihnen Recht auf das Leben gibt und dass sie, was sie einmal verloren haben, niemals wieder erwerben werden, sondern dass es glückselig für immer von ihnen fortschwimmt. Von den unwahrscheinlichsten Seiten drohen den Juden Gefahren, oder lassen wir, um genauer zu sein, die Gefahren weg und sagen, drohen ihnen Drohungen. An Milena Jesenska, 13. Juni 1920. Dein Brief von Mittwoch, Donnerstag. Aber Kindchen, Kindchen, du nimmst ja alle meine dummen Späße ernst. Ich wollte dich damit doch nur ein wenig lachen machen. Keine Spur des Vorwurfs war darin. Eher könnte ich dir den Vorwurf machen, dass du von den Juden, die du kennst, mich eingeschlossen, es gibt andere, eine viel zu gute Meinung hast. Manchmal möchte ich sie eben als Juden, mich eingeschlossen, alle etwa in die Schublade des Wäschekastens dort stopfen, dann warten, dann die Schublade ein wenig herausziehen, um nachzusehen, ob sie schon alle erstickt sind. Wenn nicht, die Lade wieder hineinschieben und es so fortsetzen bis zum Ende. An Milena Jesenska, 28. Juli 1920. Aber doch etwas. Vergisst du nicht manchmal, wenn du von der Zukunft sprichst, dass ich Jude bin? Gefährlich bleibt es, das Judentum, selbst zu deinen Füßen. An Milena Jesenska, 7. September 1920. Als ich um 8 Uhr von der Gasse aus in den Festsaal des jüdischen Rathauses hineinsah, wo weit über 100 russisch-jüdische Auswanderer, sie warten hier auf das amerikanische Visum, untergebracht sind. Der Saal ist gedrängt voll wie bei einer Volksversammlung. Und dann, um 12:30 in der Nacht, sah ich sie alle dort schlafen, einen neben dem anderen. Auch auf Sesseln schliefen sie ausgestreckt. Hier und da hustete jemand oder drehte sich auf die andere Seite um. Oder ging vorsichtig zwischen den Reihen durch. Das elektrische Licht brennt die ganze Nacht. Wenn man mir freigestellt hätte, ich könnte sein, was ich will, dann hätte ich ein kleiner ostjüdischer Junge sein wollen, im Winkel des Saals, ohne eine Spur von Sorgen. Der Vater diskutiert in der Mitte mit den Männern, die Mutter, dick eingepackt, wühlt in den Reisefetzen. Die Schwester schwätzt mit den Mädchen und kratzt sich in ihrem schönen Haar. Und in ein paar Wochen wird man in Amerika sein. So einfach ist es allerdings nicht. Ruhrfälle sind dort schon vorgekommen. Auf der Gasse stehen Leute und schimpfen durch die Fenster herein. Selbst unter den Juden ist Streit. Zwei sind schon mit Messern aufeinander losgegangen. Aber wenn man klein ist, schnell alles überblickt und beurteilt, was kann einem dann geschehen? Und solche Jungen liefen dort genug herum, kletterten über die Matratzen, krochen unter Stühlen durch und lauerten auf das Brot, das ihnen irgendjemand, es ist ein Volk, mit irgendetwas, alles ist essbar, bestrich. An Milena Jesenska, Mitte November 1920. Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhass. Räudige Rasse habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. Ist es nicht das Selbstverständliche, dass man von dort weggeht, wo man so gehasst wird? Zionismus oder Volksgefühl ist dafür gar nicht nötig. Das Heldentum, das darin besteht, doch zu bleiben, ist jenes der Schaben, die auch nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind. Gerade habe ich aus dem Fenster geschaut. Berittene Polizei, zum Bajonettangriff bereite Gendarmerie, schreiende, auseinanderlaufende Menge. Und hier oben, im Fenster, die widerliche Schande, immerfort unter Schutz zu leben. An Milena Jesenska, November 1920. Ich habe eine Eigentümlichkeit, die mich von allen mir Bekannten nicht wesentlich, aber graduell sehr stark unterscheidet. Wir kennen doch beide ausgiebig charakteristische Exemplare von Westjuden. Ich bin, soviel ich weiß, der Westjüdischste von ihnen. Das bedeutet, übertrieben ausgedrückt, dass mir keine ruhige Sekunde geschenkt ist. Nichts ist mir geschenkt. Alles muss erworben werden. Nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit. Etwas, das doch jeder Mensch vielleicht mitbekommen hat. Auch das muss erworben werden. Das ist vielleicht die schwerste Arbeit. Dreht sich die Erde nach rechts? Ich weiß nicht, ob sie das tut. Müsste ich mich nach links drehen, um die Vergangenheit nachzuholen? Nun habe ich aber zu allen diesen Verpflichtungen nicht die geringste Kraft. Ich kann nicht die Welt auf meinen Schultern tragen. Ich ertrage dort kaum meinen Winterrock. Es ist etwa so, wie wenn jemand vor jedem einzelnen Spaziergang nicht nur sich waschen, kämmen und so weiter müsste, schon das ist ja mühselig genug, sondern auch noch, da ihm vor jedem Spaziergang alles Notwendige immer wieder fehlt, auch noch das Kleid nähen, die Stiefel zusammenschustern, den Hut fabrizieren, den Stock zurechtschneiden und so weiter. Natürlich kann er das alles nicht gut machen. Es hält vielleicht paar Gassen lang, aber auf dem Graben zum Beispiel fällt plötzlich alles auseinander und er steht nackt da, mit Fetzen und Bruchstücken. Diese Qual, nun auf den Altstädter Ring zurückzulaufen. Und am Ende stößt er noch in der Eisengasse auf einen Volkshaufen, welcher auf Juden Jagd macht. Missversteh mich nicht, Milena. Ich sage nicht, dass dieser Mann verloren ist, ganz und gar nicht. Aber er ist verloren, wenn er auf den Graben geht. Er schändet dort sich und die Welt. An Max Brod, Matlejari, Juni 1921. Vor längerer Zeit habe ich Literatur von Kraus gelesen. Du kennst es wohl? Nach dem damaligen Eindruck, der sich seither natürlich schon sehr abgeschwächt hat, schien es mir außerordentlich treffend, ins Herz treffend zu sein. In dieser kleinen Welt der deutsch-jüdischen Literatur herrscht er wirklich, oder vielmehr das von ihm vertretene Prinzip, dem er sich so bewunderungswürdig untergeordnet hat, dass er sich sogar mit dem Prinzip verwechselt und andere diese Verwechslung mitmachen lässt. Ich glaube, ich sondere ziemlich gut das, was in dem Buch nur Witz ist, allerdings prachtvoller, dann, was erbarmungswürdige Kläglichkeit ist und schließlich, was Wahrheit ist. Zumindest so viel Wahrheit, als es meine schreibende Hand ist, auch so deutlich und beängstigend körperlich. Der Witz ist hauptsächlich das Mauscheln. So mauscheln wie Kraus kann niemand, trotzdem doch in dieser deutsch-jüdischen Welt kaum jemand etwas anderes als mauscheln kann. Das Mauscheln, im weitesten Sinn genommen, in dem allein es genommen werden muss, nämlich als die laute oder stillschweigende oder auch selbstquälerische Anmaßung eines fremden Besitzes, den man nicht erworben, sondern durch einen verhältnismäßig flüchtigen Griff gestohlen hat und der fremde Besitz bleibt, auch wenn nicht der einzigste Sprachfehler nachgewiesen werden könnte. Denn hier kann ja alles nachgewiesen werden, durch den leisesten Anruf des Gewissens in einer reuigen Stunde. Ich sage damit nichts gegen das Mauscheln. Das Mauscheln an sich ist sogar schön. Es ist eine organische Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache. Wie plastisch ist dieses? Woherauf hat er Talent? Oder dieses den Oberarm ausrenkende und das Kinn hinaufreißende, glauben Sie? Oder dieses die Knie aneinander zerreibende, er schreibt, über wem? Und ein Ergebnis zarten Sprachgefühls, welches erkannt hat, dass im Deutschen nur die Dialekte und außer ihnen nur das allerpersönlichste Hochdeutsch wirklich lebt, während das Übrige, der sprachliche Mittelstand, nichts als Asche ist, die zu einem Scheinleben nur dadurch gebracht werden kann, dass überlebendige Judenhände sie durchwühlen. Das ist eine Tatsache, lustig oder schrecklich, wie man will. Aber warum lockt es die Juden so unwiderstehlich dorthin? Die deutsche Literatur hat auch vor dem Freiwerden der Juden gelebt und in großer Herrlichkeit. Vor allem war sie, soviel ich sehe, im Durchschnitt niemals etwa weniger mannigfaltig als heute. Vielleicht hat sie sogar heute an Mannigfaltigkeit verloren. Und dass dies beides mit dem Judentum als solchem zusammenhängt, genauer mit dem Verhältnis der jungen Juden zu ihrem Judentum, mit der schrecklichen inneren Lage dieser Generationen, das hat doch besonders Krauss erkannt. Oder richtiger, an ihm gemessen ist es sichtbar geworden. Er ist etwas wie der Großvater in der Operette, von dem er sich nur dadurch unterscheidet, dass er statt bloß Eu zu sagen, auch noch langweilige Gedichte macht. Besser als die Psychoanalyse gefällt mir in diesem Fall die Erkenntnis, dass dieser Vaterkomplex, von dem sich mancher geistig nährt, nicht den unschuldigen Vater, sondern das Judentum des Vaters betrifft. Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter, diese Unklarheit war das Empörende, wollten die meisten, die Deutsch zu schreiben anfingen. Sie wollten es, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration. Eine Inspiration, ehrenwert wie irgendeine andere, aber bei näherem Zusehen doch mit einigen traurigen Besonderheiten. Zunächst konnte das, worin sich ihre Verzweiflung entlud, nicht deutsche Literatur sein, die es äußerlich zu sein schien. Sie lebten zwischen drei Unmöglichkeiten, die ich nur zufällig sprachliche Unmöglichkeiten nenne. Es ist das Einfachste, sie so zu nennen. Sie könnten aber auch ganz anders genannt werden. Der Unmöglichkeit, nicht zu schreiben, der Unmöglichkeit, Deutsch zu schreiben, der Unmöglichkeit, anders zu schreiben. Fast könnte man eine vierte Unmöglichkeit hinzufügen, die Unmöglichkeit zu schreiben. Denn die Verzweiflung war ja nicht etwas durch Schreiben zu Beruhigendes, war ein Feind des Lebens und des Schreibens. Das Schreiben war hier nur ein Provisorium, wie für einen, der sein Testament schreibt, knapp bevor er sich erhängt. Ein Provisorium, das ja recht gut ein Leben lang dauern kann. Also war es eine von allen Seiten unmögliche Literatur, eine Zigeunerliteratur, die das deutsche Kind aus der Wiege gestohlen und in großer Eile irgendwie zugerichtet hatte, weil doch irgendjemand auf dem Seil tanzen muss. Aber es war ja nicht einmal das deutsche Kind. Es war nichts. Man sagte bloß, es tanze jemand. An Hugo Bergmann, Müritz, Juli 1923. Lieber Hugo, vielen Dank für deinen Gruß und Wunsch. Es war die erste hebräische Schrift, die ich aus Palästina bekam. Der Wunsch in ihr hat vielleicht große Kraft. Um meine Transportabilität zu prüfen, habe ich mich nach vielen Jahren der Bettlägerigkeit und der Kopfschmerzen zu einer kleinen Reise nach der Ostsee erhoben. Ein Glück hatte ich dabei jedenfalls. 50 Schritte von meinem Balkon ist ein Ferienheim des jüdischen Volksheims in Berlin. Durch die Bäume kann ich die Kinder spielen sehen. Fröhliche, gesunde, leidenschaftliche Kinder. Ostjuden, durch Westjuden vor der Berliner Gefahr gerettet. Die halben Tage und Nächte ist das Haus, der Wald und der Strand voll Gesang. Wenn ich unter ihnen bin, bin ich nicht glücklich, aber vor der Schwelle des Glücks. Leb recht wohl, dein Franz. An Else Bergmann, Müritz, 13. Juli 1923. Liebe Frau Else, die kleine Vorprobe zur größeren Reise wäre überstanden, weder sehr schlecht noch sehr ruhmvoll. Immerhin weniger eine Vorprobe zur größeren als vielmehr zur großen Reise. Werden Sie nicht ein wenig den Garten lassen und irgendwohin ans Meer kommen? Das Meer ist wahrhaftig in den 10 Jahren, seitdem ich es nicht mehr gesehen habe, schöner, mannigfaltiger, lebendiger, jünger geworden. Aber mehr Freude macht mir noch eine Ferienkolonie des Berliner jüdischen Volksheims, gesunde, fröhliche Kinder, an denen ich mich wärme. Heute werde ich mit ihnen Freitagabend feiern. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben. Leben Sie wohl und grüßen Sie den Kleinen. Ihr K. An Else Bergmann, Müritz, Juli 1923. Liebe Frau Else, nicht nur die Schwierigkeit, den alle paar Tage wechselnden Posttarif zu erfahren, verzögert den Brief. Ich weiß, dass ich jetzt ganz gewiss nicht fahren werde. Wie könnte ich denn fahren? Aber dass mit Ihrem Brief förmlich das Schiff an der Schwelle meines Zimmers anlegt und Sie dort stehen und mich fragen und mich so fragen, das ist nichts Geringes. Übrigens, sagen Sie selbst, unbegreiflich nahe mit der abseitigen Sache beschäftigt, zum Teil die Antwort auf Ihre Frage. Es wäre, vorausgesetzt, dass etwas derartiges überhaupt für mich durchführbar wäre, keine eigentliche Palästinafahrt jetzt geworden. Ganz und gar nicht. Es wäre keine Palästinafahrt geworden, sondern im geistigen Sinne etwas wie eine Amerikafahrt eines Kassierers, der viel Geld veruntreut hat. Und dass die Fahrt mit Ihnen gemacht worden wäre, hätte die geistige Kriminalität des Falles noch sehr erhöht. Nein, so hätte ich nicht fahren dürfen, selbst wenn ich es hätte können, wiederhole ich. Und alle Plätze sind schon vergeben, fügen Sie hinzu. Und wieder fängt die Lockung an. Und wieder antwortet die absolute Unmöglichkeit. Und so ist es, wie traurig es auch ist, letzten Endes doch sehr recht. Und die Hoffnung bleibt für später, und Sie sind gut und stören Sie nicht. Leben Sie wohl und bleiben Sie mir gut. Ihr K. An Robert Klopstock, 19.12.1923. Die Hochschule für jüdische Wissenschaft ist für mich ein Friedensort in dem wilden Berlin und in den wilden Gegenden des Inneren. Gerade werde ich nach meinem Zustand gefragt und kann vom Kopf nichts sagen, als dass er löwenmäßig frisiert ist. Ein ganzes Haus, schöne Hörsäle, große Bibliothek, Frieden, gut geheizt, wenig Schüler und alles umsonst. Freilich bin ich kein ordentlicher Hörer, bin nur in der Präparandie und dort nur bei einem Lehrer und bei diesem nur wenig, so dass sich schließlich alle Pracht wieder fast verflüchtigt. Aber wenn ich auch kein Schüler bin, die Schule besteht und ist schön und ist im Grunde gar nicht schön, sondern eher merkwürdig bis zum Grotesken und darüber hinaus bis zum unfassbar Zarten, nämlich das Liberal-Reformerische, das Wissenschaftliche des Ganzen. In unserer Synagoge lebt ein Tier, in der Größe etwa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehen. Bis auf eine Entfernung von etwa 2 Metern duldet es das Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, es lässt sich also darüber nichts sagen. Fast möchte man behaupten, dass auch die wirkliche Farbe des Fells unbekannt ist. Vielleicht stammt die sichtbare Farbe nur vom Staub und Mörtel, die sich im Fell verfangen haben. Die Farbe ähnelt ja auch dem Verputz des Synagogeninneren, nur ist sie ein wenig heller. Es ist von seiner Furchtsamkeit abgesehen ein ungemein ruhiges, sesshaftes Tier. Würde es nicht so oft aufgescheucht werden, es würde wohl den Ort kaum wechseln. Sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der Frauenabteilung. Mit sichtbarem Behagen krallt es sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt hinab in den Betraum. Diese kühne Stellung scheint es zu freuen. Aber der Tempeldiener hat den Auftrag, das Tier niemals am Gitter zu dulden. Es würde sich an diesen Platz gewöhnen, und das kann man wegen der Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen. Warum sie es fürchten, ist unklar. Es sieht allerdings beim ersten Anblick erschreckend aus, besonders der lange Hals, das dreikantige Gesicht, die fast waagrecht vorstehenden Oberzähne. Über der Oberlippe eine Reihe langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter, heller Borstenhaare. Das alles kann erschrecken. Aber bald muss man erkennen, wie ungefährlich dieser ganze scheinbare Schrecken ist. Vor allem hält es sich ja von den Menschen fern. Es ist scheuer als ein Waldtier. Es scheint mit nichts als mit dem Gebäude verbunden. Und sein persönliches Unglück besteht wohl darin, dass dieses Gebäude eine Synagoge ist, also ein zeitweilig sehr belebter Ort. Könnte man sich mit dem Tier verständigen, könnte man es allerdings damit trösten, dass die Gemeinde unseres Bergstädtchens von Jahr zu Jahr kleiner wird und es ihr schon Mühe macht, die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in einiger Zeit aus der Synagoge ein Getreidespeicher wird oder dergleichen und dass das Tier die Ruhe bekommt, die ihm jetzt schmerzlich fehlt. Es sind allerdings nur die Frauen, die das Tier fürchten. Den Männern ist es längst gleichgültig geworden. Eine Generation hat es der anderen gezeigt. Immer wieder hat man es gesehen. Schließlich hat man keinen Blick mehr daran gewendet. Und selbst die Kinder, die es zum ersten Mal sehen, staunen nicht mehr. Es ist das Haustier der Synagoge geworden. Warum sollte nicht die Synagoge ein besonderes, nirgends sonst vorkommendes Haustier haben? Wären nicht die Frauen, man würde kaum mehr von der Existenz des Tieres wissen. Aber selbst die Frauen haben keine wirkliche Furcht vor dem Tier. Es wäre auch zu sonderbar, ein solches Tier Tag aus, Tag ein zu fürchten, Jahre und Jahrzehnte lang. Sie verteidigen sich zwar damit, dass ihnen das Tier meist viel näher ist als den Männern, und das ist richtig. Hinunter zu den Männern wagt sich das Tier nicht. Niemals hat man es noch auf dem Fußboden gesehen. Lässt man es nicht zum Gitter der Frauenabteilung, so hält es sich wenigstens in gleicher Höhe auf der gegenüberliegenden Wand auf. Dort ist ein ganz schmaler Mauervorsprung, kaum 2 Finger breit. Er umläuft 3 Seiten der Synagoge. Auf diesem Vorsprung huscht das Tier manchmal hin und her. Meistens aber hockt es ruhig auf einer bestimmten Stelle gegenüber den Frauen. Es ist fast unbegreiflich, wie es diesen schmalen Weg so leicht benutzen kann. Und die Art, wie es dort oben, am Ende angekommen, wieder wendet, ist sehenswert. Es ist doch schon ein sehr altes Tier, aber es zögert nicht, den gewagtesten Luftsprung zu machen, der auch niemals misslingt. In der Luft hat es sich umgedreht und schon läuft es wieder seinen Weg zurück. Allerdings, wenn man das einige Mal gesehen hat, ist man gesättigt und hat keinen Anlass, immerfort hinzustarren. Es ist ja auch weder Furcht noch Neugier, welche die Frauen in Bewegung hält. Würden sie sich mehr mit dem Beten beschäftigen, könnten sie das Tier völlig vergessen. Die frommen Frauen täten das auch, wenn es die anderen, welche die große Mehrzahl ist, zuließen. Diese wollen aber immer gern auf sich aufmerksam machen und das Tier ist ihnen dafür ein willkommener Vorwand. Wenn sie es könnten und wenn sie es wagten, hätten sie gewiss das Tier noch näher zu sich gelockt, um noch mehr erschrecken zu dürfen. Aber in Wirklichkeit drängt sich ja das Tier gar nicht zu ihnen. Es kümmert sich, wenn es nicht angegriffen wird, um sie ebenso wenig wie um die Männer. Am liebsten würde es wahrscheinlich in der Verborgenheit bleiben, in der es in den Zeiten außerhalb des Gottesdienstes lebt. Offenbar in irgendeinem Mauerloch, das wir noch nicht entdeckt haben. Erst wenn man zu beten anfängt, erscheint es. Erschreckt durch den Lärm, will es sehen, was geschehen ist, will es wachsam bleiben, will es frei sein, fähig zur Flucht. Vor Angst läuft es hervor, aus Angst macht es seine Kapriolen und wagt sich nicht zurückzuziehen, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Die Höhe bevorzugt es natürlich deshalb, weil es dort am sichersten ist und die besten Laufmöglichkeiten hat es auf dem Gitter und auf dem Mauervorsprung. Aber es ist keineswegs immer dort. Manchmal steigt es auch tiefer, zu den Männern hinab. Der Vorhang der Bundeslade wird von einer glänzenden Messingstange getragen. Die scheint das Tier zu locken. Oft genug schleicht es hin. Dort aber sitzt es immer ruhig. Nicht einmal, wenn es dort knapp bei der Bundeslade ist, kann man sagen, dass es stört. Mit seinen blanken, immer offenen, vielleicht lidlosen Augen scheint es die Gemeinde anzusehen. Sieht aber gewiss niemanden an, sondern blickt nur den Gefahren entgegen, von denen es sich bedroht fühlt. In dieser Hinsicht schien es, wenigstens bis vor kurzem, nicht viel verständiger als unsere Frauen. Was für Gefahren hat es denn zu fürchten? Wer beabsichtigt, ihm etwas zu tun? Lebt es denn nicht seit vielen Jahren völlig sich selbst überlassen? Die Männer kümmern sich nicht um seine Anwesenheit und die Mehrzahl der Frauen wäre wahrscheinlich unglücklich, wenn es verschwände. Und da es das einzige Tier im Haus ist, hat es also überhaupt keinen Feind. Das hätte es nachgerade im Laufe der Jahre schon durchschauen können. Und der Gottesdienst mit seinem Lärm mag ja für das Tier sehr erschreckend sein, aber er wiederholt sich doch in bescheidenem Ausmaß jeden Tag und gesteigert an den Festtagen, immer regelmäßig und ohne Unterbrechung. Auch das ängstlichste Tier hätte sich schon daran gewöhnen können, besonders wenn es sieht, dass es nicht etwa der Lärm von Verfolgern ist, sondern ein Lärm, der es gar nicht betrifft. Und doch diese Angst. Ist es die Erinnerung an längst Vergangene oder die Vorahnung künftiger Zeiten? Weiß dieses alte Tier vielleicht mehr als die drei Generationen, die jeweils in der Synagoge versammelt sind? Vor vielen Jahren, so erzählt man, soll man wirklich versucht haben, das Tier zu vertreiben. Es ist ja möglich, dass es wahr ist. Wahrscheinlicher aber ist es, dass es sich nur um erfundene Geschichten handelt. Nachweisbar allerdings ist, dass man damals vom religionsgesetzlichen Standpunkt aus die Frage untersucht hat, ob man ein solches Tier im Gotteshause dulden darf. Man holte die Gutachten verschiedener berühmter Rabbiner ein. Die Ansichten waren geteilt. Die Mehrheit war für die Vertreibung und Neueinweihung des Gotteshauses. Aber es war leicht, von der Ferne zu dekretieren. In Wirklichkeit war es ja unmöglich, das Tier zu vertreiben. Aus einem Brief an Elli Hermann, Berlin, 4. Oktober 1923. Letzthin hatte ich ein Liebesabenteuer. Ich saß in der Sonne im Botanischen Garten, als eine Mädchenschule vorüberkam. Unter den Mädchen war eine hübsche, lange, blonde, jungenhafte, die mich kokett anlächelte, das Mäulchen aufstülpte und mir irgendetwas zurief. Ich lächelte natürlich überfreundlich zurück, auch als sie sich später mit ihren Freundinnen noch öfters nach mir umdrehte, bis mir allmählich aufging, was sie mir gesagt hatte. Jud, hatte sie mir gesagt.